Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich starte mit euch in Griechenland. Ihr seht hier ein Bild aus unserem Urlaub auf Kreta diesen Sommer. Und wir als Familie, außer Valentina, die sich den Fuß gebrochen hatte, haben uns vorgenommen, wir wollen diesen Berg erklimmen. Und zwar schon früh am Morgen. Erne, mein Mann, hatte eine Karte aufs Handy heruntergeladen, weil wir schon wussten, dass da keine Schilder auf dem Weg sind und dass die Pfade schwer zu finden sind. Also sind wir bewaffnet mit der Karte losgegangen. Wir haben dann ganz beglückt festgestellt, dass es da so Markierungen gab in Blau und Gelb und haben gedacht, wow, wir brauchen das Handy nicht, wir laufen jetzt immer nach diesen Punkten. Und dann laufen wir, es ist schön und irgendwann wird es ein bisschen komisch, weil der Gipfel ist da und unser Weg zeigt immer noch in die Richtung, unsere blauen und gelben Punkte. Und der Weg war aber schön, man hatte eine schöne Aussicht und es war ganz bequem, da so zu laufen. Dann haben wir uns aber doch gedacht, jetzt halt mal, sind wir noch richtig unterwegs und haben uns mal umgedreht zum Gipfel. Dann haben wir festgestellt, da läuft ein anderer Wanderer ganz anders. Der ist anders abgebogen als wir und der geht in Richtung Gipfel. Dann haben wir uns die Zeit genommen, haben uns nochmal auf das Handy konzentriert, haben auf die Karte geguckt und tatsächlich, wir waren auf dem falschen Weg. Also, jetzt waren wir vor der Entscheidung, laufen wir jetzt weiter, gemütlich, mit Blick aufs Meer, oder drehen wir um und gehen nach oben. Das haben wir gemacht. Ihr seht den Erne, wir sind umgedreht, wir sind Richtung Gipfel gegangen und wir wurden mit diesem Gipfelblick belohnt. So ist es ja immer, wenn man falsch abgebogen ist oder auf den falschen Weg gekommen ist, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man geht weiter, macht weiter, was man schon gewöhnt ist, was man schon kennt, ist vielleicht ganz bequem, oder man denkt sich, ich will ja ans Ziel, also drehe ich um und gehe mühsam zurück und steige hinauf zum Ziel. Und darum geht es heute auch in meiner Predigt, nämlich um dieses Umkehren, eine Neuausrichtung, einen Neuanfang machen. Das ist ja, wie ihr gesehen habt, der Abschluss einer Predigtserie zu diesem Thema Ups, I did it again. Und ich möchte noch mal kurz für euch erzählen, was wir bisher gehört haben schon. Wir hatten, also unser Hauptthema ist die gute Nachricht von Schuld und Vergebung. Wir haben begonnen mit dem Siegfried. Der Siegfried hat erzählt aus dem Paradies, dass da zunächst Segen war von Gott, Ursegen, und dass dann die Ursünde hineinkam in die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und da geht es vor allem darum, dass die Menschen Gott nicht vertraut haben. Sie haben ihm misstraut. Meint Gott es wirklich gut mit uns? Und der andere Punkt war, es wäre doch eigentlich auch ganz gut ohne Gott. Wir wissen doch selber, was gut ist. Und diese Punkte haben dazu geführt, dass es zu einem Bruch in dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch kam. Und wir Menschen das Paradies verloren haben. Das Paradies, wo eine ungetrübte Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott ist, zwischen Mensch und dem anderen Menschen, zwischen Mensch und Schöpfung, zwischen dem Menschen und sich selbst. Und ich glaube, dass tief in unserem Innern wir alle uns sehnen nach diesem Paradies, nach dieser Gemeinschaft, dieser ungetrübten Gemeinschaft. Dann hatten wir den Tim. Der hat über die teure Gnade gesprochen. Er hat eben da angeknüpft, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Selbst wenn wir es wollen, wir können nicht alles gut machen und alles richtig machen. Wir verletzen immer wieder andere Menschen. Wir machen immer wieder Beziehungen, Dinge kaputt. Wir werden verletzt und wir verletzen wieder weiter. Und Gott hat sich einen Plan ausgedacht, wie dieser Teufelskreis überwunden werden kann. Und es geht dadurch, dass sein Sohn, dass er selbst in seinem Sohn auf diese kaputte Welt gekommen ist und die Folgen dieser Sünde, dieser Schuld getragen hat, dass er auch den Zorn Gottes über Unrecht getragen hat am Kreuz und dass er nicht zurückgeschlagen hat. Er hat nicht verletzt, so wie wir Menschen das machen, sondern er hat es hingenommen und hat es getragen bis ans Kreuz. Dann hatten wir letzte Woche Karin, die nochmal über den Begriff Sünde gesprochen hat und dass Sünde eigentlich Zielverfehlung ist. Also es geht am Ziel vorbei, so wie wir bei unserer Wanderung. Wenn ich nicht umdrehe und das wirkliche Ziel anstrebe, dann lebe ich in Schuld. Und das spiegelt sich dann auch in meinem Verhalten. Ja, und heute möchte ich mit euch zu diesem vierten Abschluss kommen. Ich habe es genannt, bitte wenden, vom Umkehren und Neuanfangen. Ich möchte euch heute zwei Geschichten aus der Bibel erzählen, die auch mit Umkehren und Neuanfangen zu tun haben. Im Alten Testament wird für diesen Begriff des Umkehrens das Wort Schub verwendet. Ich denke an Schubkarren oder sich einen Schub geben. Das heißt so viel wie zurückkehren, umkehren, zurückbringen. Da steckt auch diese Idee drin, es geht darum, wieder zurück in diese Gemeinschaft mit Gott, zurück in diesen paradiesischen Zustand. Und jetzt kommt die Geschichte. Er war ein tiefgläubiger Mann. Er war ein Anbeter mit seinem ganzen Herzen. Er hatte schon viele Abenteuer mit Gott erlebt. Und er wurde reich gesegnet von Gott. Er war ein Vorbild für viele Menschen. Er war anerkannt und einflussreich. Und doch gab es da einen Bereich in seinem Leben, wo er anfällig war. Und da kam es zu diesem Moment, wo er schwach wurde, wo er alles vergessen hat, was er für richtig hielt. Er beging Ehebruch mit der Frau eines anderen Mannes und machte alles noch viel schlimmer, ließ diesen Mann auch töten, um seine Schuld zu vertuschen. Ich rede von dem israelischen König David. David hatte ganz schwere Schuld auf sich geladen mit dem, was er da getan hat. Er hatte ein Menschenleben, mindestens eins auf dem Gewissen. Aber Gott hat ihm eine Chance zum Neuanfang gegeben. Und zwar dadurch, dass er einen Propheten zu ihm geschickt hat, den Nathan. Und der hat im Namen Gottes zu David gesprochen und er hat gesagt, David, du bist so reich, ich habe dich so gesegnet, ich habe dir so viel geschenkt. Und wenn das nicht genug gewesen wäre, du hättest mich bitten können, ich hätte dir noch mehr gegeben. Und trotzdem hast du mich verachtet. Du hast verachtet, was recht ist in meinen Augen. Du hast dir genommen, was dir nicht zusteht. Du hast Leben zerstört. Du hast mir keine Ehre gemacht mit dem, was du getan hast, obwohl du mich eigentlich als König repräsentieren solltest. Du dachtest, du weißt es besser als ich und du weißt, was gut ist für dich. Wie reagiert David? Er wird nicht zornig auf Nathan. Nein, er sagt ganz einfach und unumwunden, ich habe gesündigt vor dem Herrn. Er räumt es einfach ein. Ein ganz einfacher Satz und doch ganz schwer. Und dann kommt die Antwort Gottes. Nathan sagt zu ihm auch einen ganz einfachen Satz, aber mit ganz großen Folgen. Er sagt, dir ist deine Schuld genommen, hinweggenommen. Das heißt, deine Schuld steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Das Verhalten von David hatte trotzdem Konsequenzen. Das Kind, das bei diesem Ehebruch gezeugt wurde, ist gestorben. Aber Gottes Geschichte mit David war nicht zu Ende. Er hat seine Geschichte mit David weitergeschrieben und er hat einen Neuanfang mit ihm gemacht. Und wie das so oft ist bei David, der hat Erlebnisse in Gebeten und Liedern formuliert und er hat einen Psalm geschrieben, den Psalm 51, und ich empfehle euch, den mal zu lesen in Ruhe. Ich möchte nur ein paar Punkte daraus rausgreifen. Und da schreibt er zum einen, er wendet sich an Gott. Also das ist schon mal das Erste. Da gibt es ein Gegenüber, er weiß, er ist Gott gegenüber Rechenschaft schuldig. Und er weiß aber auch, dieser Gott ist ein Gott voller Güte und Barmherzigkeit. Er kennt diesen Gott. Und dann ist da dieses Erkennen. Er erkennt etwas, was bisher verborgen war oder was vielleicht so vertuscht war, unklar. Und auf einmal wird es offenbar, die Wahrheit über sein Verhalten. Gott macht es ganz klar und David ist bereit, es anzuschauen. Er erkennt, ich habe mich falsch entschieden. Ich bin schuldig geworden an Menschen und an Gott, weil jede Schuld gegen Menschen ist auch immer eine Schuld gegenüber Gott. David sagt in dem Psalm, ich bin verstrickt. Ich erkenne an, dass Gott recht hat. Sein Herz ist nicht trotzig. Und es ist sicher sehr beschämend und sehr schmerzhaft, sagen zu müssen, ich schaue mir das jetzt an, was ich für Mist gebaut habe, und es war wirklich Mist. David spricht davon, dass er ein zerbrochenes Herz hat und einen zerschlagenen Geist. Und dann kommt ein nächster Schritt. Dann sagt er, ich will diese Last loswerden. Ich will, dass du mich reinwischst. Ich will, dass du das austilgst. Und er sagt, wasche mich weißer wie Schnee. Das ist das, was David tut. Und was Gott dann tut und was Nathan ihm zuspricht, sagt, ich nehme dir die Schuld weg. Ja, ich wasche dich rein. Du kannst dich nicht selber reinwaschen, aber ich wasche dich rein. Und dann kommt etwas Neues in sein Leben und er betet in diesem Psalm auch, Gott schenkt mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Weil er weiß, er kann das nicht selber machen, aber Gott kann es machen. Und im Neuen Testament, das ist ja immer eine Einheit mit dem Alten Testament, finden wir auch diese Botschaften. Und auch da möchte ich euch erstmal das Wort vorstellen, was da verwendet wird, wenn es um Buße, um Umkehr geht. Das ist griechisch Metanoia. Und das heißt Umdenken, Umsinnen. Also da geht es wirklich nicht nur um anders handeln, sondern wirklich in ein neues Denken hineinkommen. Und Jesus hat auch eine wunderbare Geschichte vom Umkehren erzählt. Auch die erzähle ich euch. Auch da geht es um einen Mann, einen jungen Mann, der sich nichts sehnlicher wünscht als ein spannendes, aufregendes Leben. Er sucht das Abenteuer. Er möchte raus aus den alten Strukturen. Er möchte weg von seinem Vater, von seiner Familie, von den Verantwortlichkeiten, von den Aufgaben. Er möchte sein Leben selber in die Hand nehmen. Und das tut er dann auch. Er verschwindet ins Ausland. Und da geht es eine Zeit lang gut und dann fällt er richtig auf die Schnauze. Er merkt, sobald sein Geld ausgeht, halten seine Beziehungen nicht mehr. Er ist auf einmal ganz allein. Dann kommt eine allgemeine Wirtschaftskrise dazu und er stürzt in eine tiefe Krise. Und da kommt er zur Besinnung. Und so wie David, erkennt er dann, ich habe mich falsch entschieden. Er denkt zurück ans Vaterhaus, er denkt an seinen Papa. Und er weiß genau, sein Vater ist ein guter, großzügiger Mann. Bei dem muss niemand hungern. Er erkennt, dass er seinen Vater sehr verletzt hat, dass er ihm misstraut hat und er bereut, dass er weggegangen ist. Und da trifft er diese Entscheidung, schub, ich gehe zurück, ich drehe um. Ich lasse alles hinter mir, ich lasse die Stadt mit ihren Verlockungen hinter mir, ich gehe zurück nach Hause und ich will um Vergebung bitten. Es strahlt auch ganz viel Demut aus, zu sagen, ich stelle mich jetzt dem, alle werden gucken, die werden sagen, siehste mal, er hat es nicht geschafft, da kommt er wieder. Aber das war ihm alles egal. Er wollte zurück, weil er wusste, es kann ihm nirgendwo anders besser gehen als da. Und so ist es auch, dass der Vater ihn entgegennimmt, ihn erwartet, ihm alles vergibt und ihn einkleidet mit neuen Kleidern, mit einem Ring, ihm eine neue Autorität gibt und sagt, du bist mein Sohn. Und er feiert mit der ganzen Gesellschaft, dass der Sohn wieder heimgekommen ist. Diese Geschichte kann man nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ja, was heißt es jetzt für uns? Buße und Umkehr heute. Wir leben nicht mehr in biblischen Zeiten, aber Gott ist immer noch der Gleiche. Gott sehnt sich nach jedem Menschen, nach jedem hier im Raum. Und er möchte Gemeinschaft haben mit jedem von uns. Und er ruft uns, so wie das der Siegfried auch gesagt hat, er ruft, Mensch, wo bist du? Wohin hast du dich verrannt? Und da gibt es, kann man, denke ich, unterscheiden, so zwischen zwei Arten der Umkehr. Das eine ist so diese ganz grundsätzliche Umkehr, dass jemand, ein Mensch erkennt, oh, mein ganzes Leben ist bisher in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe Gott ignoriert oder ich habe ihm misstraut. Ich habe mich über ihn gestellt. Ich habe mich an den falschen Dingen orientiert und ich möchte jetzt ein neues Leben beginnen mit diesem Gott. Ich möchte mich ihm unterordnen und ich möchte auch ihn um Vergebung bitten für das, was ich falsch gemacht habe. Und diesen Neuanfang mit Gott, da verspricht Gott, dass er den Menschen den Heiligen Geist schenkt, dass er wirklich einen Neuanfang macht. Das ist so eine grundsätzliche Lebensentscheidung. Und wenn jetzt heute jemand da ist oder wenn du am Bildschirm sitzt und denkst, so eine Entscheidung habe ich noch nie getroffen, dann lade ich dich ein, dass du diese Entscheidung triffst. Das ist die beste Entscheidung, die du für dein Leben treffen kannst. Und dass du es entweder alleine machst in einem Gebet oder auch dir jemand anderen suchst. Ihr dürft auch uns hier gerne ansprechen, den Christian, den Gottesdienstleiter oder mich oder meinen Mann, den Erne. Und wir beten mit euch oder wir finden jemanden, der mit euch betet. Und dann gibt es diesen zweiten Umkehrprozess und da stecken wir alle drin. Jeder, der Jesus nachfolgen möchte, ist in einem lebenslangen Lernprozess. Und das ist diese Metanoia, ein Leben lang Gott immer ähnlicher werden, heiliger werden, heiler werden und eben dieses Denken des Himmels kennenzulernen und aufzunehmen. Und das sind eben unsere Taten, die oft in die falsche Richtung gehen und wo wir immer noch uns schuldig machen, aber es sind auch die Wurzeln dahinter, wo wir einfach in falschen Denken noch drinstecken, in Lügen. Und Gott möchte uns da herausreißen. Ja, wie geht es jetzt ganz konkret? Umkehren und neu anfangen. Also, was können wir lernen von David und von diesem rebellischen Sohn, der dann nicht mehr so rebellisch war? Das Erste ist, wir haben ein Gegenüber. Wir sind Menschen, wir sind nur Menschen und es gibt eine höhere Instanz, die höchste Instanz des Universums. Und der sagt, was gut und richtig ist. Kann ich mich dem unterordnen? Kann ich das annehmen? Und gleichzeitig ist dieser Richter, dieser höchste Richter, ein liebender Vater, voller Güte und Liebe. Und wenn wir ihm begegnen, dann ist es immer, weil er uns heilen möchte, weil er uns versöhnen möchte, weil er uns befreien möchte, nicht weil er uns klein halten möchte. Wenn man das nämlich nicht glauben kann, entweder dass es vielleicht gar keinen Gott gibt oder dass dieser Gott nur Böses will, dann bleiben wir stecken in unserer Schuld und dann kann das lebenszerstörend sein. Ich habe an den Judas gedacht, der Apostel, der Jesus verraten hat und für Geld verkauft hat. Und er hat es bitter bereut und er konnte es nicht mehr zurücknehmen. Er wollte es so gerne zurücknehmen. Und er ist hingegangen zu den Menschen, an die er Jesus verkauft hat, verraten hat und hat gesagt, nehmt euer Geld, ich will es nicht, ich will einfach nur frei sein. Und natürlich wurde er nicht frei, denen war das völlig egal. Und er hat nicht gewusst, wohin er soll mit seiner Schuld. Und er hat eben auch nicht daran gedacht, wir wissen es nicht oder es nicht für möglich gehalten, dass Gott ihm vergeben kann, dass er sich noch einmal an Gott wenden kann. Und es hat ihn in den Tod gebracht. Aber wir dürfen wissen, dieser Gott, dem wir gegenüber verantwortlich sind, ist ein liebender Vater. Wir dürfen kommen. Amen. Ja, der zweite Schritt ist das Erkennen, dass ich falsch liege. Und das braucht ein Herz, das weich ist und das bereit ist, Korrektur anzunehmen, das nicht trotzig ist und das nicht zumacht und nicht widerspenstig ist. Ich fand das Wort sehr schön, ein bußfertiges Herz. Also ein Herz, das bereit ist und ready ist für Buße. Ready ist, umzukehren, was Neues zu lernen und Altes loszulassen. Was wir auch brauchen, ist Orientierung. Was ist denn nun richtig und was ist falsch? Und da haben wir ein eingebautes Navigationssystem als Christen. Wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der flüstert uns dann manchmal zu, bitte wenden, bitte wenden. Und die Frage ist, hören wir drauf? Aus der Bibel können wir sehen, was ist richtig und was ist falsch. Und es können andere Menschen sein, so wie der Nathan beim David, der uns anspricht und sagt, du, kann das sein, dass da irgendwas nicht gut läuft bei dir gerade? Oder auch die Umstände, wenn wir merken, es geht irgendwie in eine falsche Richtung, es fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an, wo ich da gelandet bin. So wie bei unserer Wanderung. Ja, und da ist eben auch die Frage an jeden von uns, gibt es da Schuld in deinem Leben, die du erkannt hast? Oder bist du bereit, dir von Gott zeigen zu lassen, wo noch was unbereinigt ist? Der dritte Schritt ist die Umkehr. Das ist wirklich eine Entscheidung zu sagen, ich drehe mich um, ich gehe nicht mehr in diese Richtung weiter, ich höre damit jetzt auf, ich bekenne das, was ich falsch gemacht habe, ich sage es Gott und ich, so wie der David und wie der Sohn einfach gesagt haben, ich bitte dich um Vergebung. Ein ganz einfacher Satz. Das kann man alleine machen oder auch mit anderen Menschen in einem seelsorgerlichen Gespräch und dann ist es gut, wenn jemand einem auch zuspricht. Dir ist vergeben. Auch da die Frage, kannst du zugeben, dass du schuldig geworden bist? Dass du dich gegen Gott und gegen andere versündigt hast? Und der letzte Schritt ist dann wirklich dieser Neuanfang. Das heißt zum einen, dass ich Ja sage zu Gottes Wahrheit und zu seiner Vergebung. Das ist nämlich nochmal ein Glaubensschritt, zu sagen, ja, du vergibst mir. Ich bin jetzt reingewaschen. Du sprichst mir deine Vergebung zu. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass dann vielleicht mal so eine Stimme kommt, die sagt, also jetzt machst du es dir aber wirklich ein bisschen einfach. So schnell mal Schwamm drüber. Aber da will ich euch mal entgegenhalten, was ihr der Stimme sagen könnt. Im ersten Johannesbrief steht die Botschaft des Evangeliums, wenn wir aber die Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Weißer als Schnee. Ich muss kein Opfer mehr bringen, um frei zu werden von meiner Schuld. Das hat Gott schon getan. Das ist die teure Gnade. Das hat Jesus schon getan. Und es ist auch die Botschaft der Reformation, von der heute schon die Rede war, dass es allein durch Gnade passiert, dass wir erlöst werden. Und nicht, weil wir uns das erarbeiten können und das wieder gut machen können. Das können wir nicht. Und auch wenn du denkst, du kannst dir nicht vergeben, dann will ich dir auch sagen, glaubst du, dass Gott diese höchste Instanz ist? Er hat die Macht, Sünden wegzunehmen. Er hat die Macht. Dann darfst du dir selber auch vergeben. Und was ist mit dem, was man anderen Menschen angetan hat, da wo man schuldig geworden ist? Das war ja auch beim David so, der konnte die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Der betrogene Ehemann war tot, das Kind ist gestorben, er konnte sie nicht wieder lebendig machen. Aber auch da will ich euch ermutigen, auf Gottes Größe zu vertrauen. Uns ist es eine Nummer zu groß, wir können es nicht wieder gut machen. Aber Gott kann Dinge wieder gut machen, die wir nicht in der Hand haben. Wir wissen das nicht, wie das geht, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und Vergebung und Vergebung anzunehmen, das hat immer eine Wirkung. Es führt immer zu Freude. Du wirst lastenlos. Du darfst wieder neu, frisch atmen. Und dieser Neuanfang beinhaltet auch, dass du dir von Gott zeigen lässt, was ist denn deine Sicht auf die Situation? Was denkst du denn? Was sagst du? Und auch, was ist denn der nächste Schritt? Weil es kann durchaus sein, dass Gott sagt, du, geh mal bitte dahin und entschuldige dich. Oder du zahlst zurück, was du dir da genommen hast. Aber das sind dann eben Schritte, die wir tun im Vertrauen auf Gott, nicht damit uns vergeben wird, sondern weil wir tun wollen, was er sagt. Also da auch meine zwei Fragen an dich. Kannst du Gottes Vergebung empfangen? Kannst du es annehmen? Und kannst du auch seine Perspektive für die Situation, seine Gedanken für die Situation annehmen und diese nächsten Schritte gehen? Wir haben heute Abend ja Abendmahl. Super schön, dass du da bist, Lorenz. Und das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, anzunehmen, was Jesus getan hat. Wir erinnern uns daran, was Jesus am Kreuz getan hat, an diese teure Gnade. Und wir dürfen es richtig spüren, körperlich aufnehmen und Ja sagen zu dieser Vergebung. Und wir wollen jetzt einfach mit der Band noch ein paar ruhige Minuten haben. Ihr dürft euch mit den Fragen, die ich, oder mit diesen Glaubenssätzen mal ins Gebet gehen, nachdenken darüber und euch vorbereiten aufs Abendmahl. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, ich danke dir, dass du alles in der Hand hast, dass du der große, souveräne Gott bist, der weiß, was gut und was böse ist und dass du unser liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du einen Rettungsplan entworfen hast für unsere Welt. Und wir wollen den annehmen. Wir wollen Ja sagen zu dir und Nein sagen zu dem, was nicht von dir kommt. Ich bitte dich jetzt, dass du in jedes Herz jetzt hineinsprichst, da wo jeder von uns herausgefordert ist und wir deine Stimme hören können. Amen.